Liebe Gemeinde, die Aufforderung für den heutigen Sonntag heißt Rogate, betet. Wird heute überhaupt noch gebetet? Das gemeinsame Tischgebet scheint aus der Mode, vielleicht nur noch in einigen wenigen Familien, bestimmt auf etlichen kirchlichen Tagungen und Freizeiten. Neulich war ich beruflich unterwegs und an einem Mittwochabend sitze ich in einem Restaurant und aus dem Nebensaal kommt ein Kanon als Tischgebet, wo ich sage, da würde ich jetzt sofort mitsingen. Da musste ich fast an mich halten. Ja, und das private Gebet im stillen Kämmerlein, als Nachtgebet oder spontan im Alltag, als Gebet an der Ampel oder im Bus oder im Schaukelstuhl. Ich wage das nicht zu beurteilen, aber wer regelmäßig betet, weiß vielleicht auch um das Wohltuende dieses Gebets, auch wenn es manchmal kurz und belanglos ausfällt. Wer gelegentlich betet, kann auch verstehen, mit welchen Ermutigungen der Kolosserbrief endet. Das ist unser Predigttext. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei alle Zeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jedem antworten sollt. Der Brief geht zu Ende und der Schreiber äußert letzte Worte, die wie eine Ermahnung klingen, aber vielleicht viel eher als Ermutigung gemeint sind. Damit trifft er mich, trifft er mein Leben. Gerade in diesem Format, das in etwa dem entspricht, wenn jemand am Ende eines Briefes schreibt, halt die Ohren steif, das Leben geht weiter. Das ist auch Befehlsform, aber bestimmt nicht als Befehl zu verstehen. Ich fühle mich ermuntert. Denk nicht groß nach. Bete einfach. Lege dein Leben in Gottes Hände und vertraue deine Wünsche, deine Klagen, deine Schuld und deine Freude seinen Ohren an. Dieser Schreiber hat gute Erfahrungen gemacht mit seinem Beten und darum möchte er den Menschen, an denen er diesen Brief schickt, Mut machen, dieselben Erfahrungen zu machen. Ob das funktioniert? Wir wissen alle, Erfahrungen weiterzugeben, das funktioniert nicht wirklich. Aber er versucht es. Der wichtigste Gedanke für ihn ist beharrlich bleiben. Wenn mir etwas wichtig ist, dann werde ich beharrlich. Wenn ich mir als Kind wirklich etwas gewünscht habe, dann war das nicht frei von Nerverei. Jede Gelegenheit genutzt, meinen Wunsch einzubringen. Und wenn ich etwas lernen möchte oder eine Sportart erfolgreich betreiben möchte, dann werde ich beharrlich. Dann engagiere ich mich intensiv. So sagt unser Schreiber, könnt ihr auch mit dem Beten verfahren. Ihr dürft Gott nerven mit euren Anliegen. Ihr dürft euch verbeißen in eure Gebete. Und ihr dürft das ganze Spektrum des Gebets ausnutzen. Ihr dürft bitten, danken. Ihr dürft schimpfen, auch mit Gott hadern. Ihr dürft über eure Fehler reden und das Wohlergehen von anderen in Gottes Hände legen. Ihr sollt mit Gott reden, auf gut Deutsch. Da ist ein Mensch im Gefängnis und schreibt einen Brief. Wir hören es ja raus aus dem Text. Er schreibt wahrscheinlich im Namen des Apostel Paulus, aber er ist wohl nicht Paulus persönlich. Er hat Zeit zu beten, Zeit für Bitte zu halten. Und er möchte der Gemeinde Mut machen, sich auch Zeit zu nehmen für das Gebet. Er weiß um die Menschen in Kolosse, um ihre Streitereien, um die vagabundierenden Irrlehren und möchte ihnen helfen, ihren Glauben zu leben, auch mit aller Verschiedenheit. Kommt uns doch bekannt vor, so geht es uns doch heute auch noch. Da hat sich doch nicht viel geändert. Darum legt er ihnen das Gebet besonders ans Herz, weil er weiß, Streit überwindet man nicht einfach so. Dazu braucht es oft, meistens, Gottes Hilfe. Darum legt er ihnen das Gebet so sehr ans Herz. Das beharrliche Gebet ist so etwas wie beharrlich Wache halten oder jeden Abend die Haustür abzuschließen. Monatelang passiert nichts, aber wenn man aufhört, dann passiert es. Die Formulierung erinnert an Jesu Gebet in Gethsemane. Jesus erlebt eine bittere, dunkle Stunde, während er im Gespräch mit Gott ist, während er betet, sodass der Schweiß tropft, als wäre es Blut, schlafen die Jünger. Das Gebet ist nicht einfach. Gerade das Gebet, in dem ich spreche, dein Wille geschehe, das abzugeben an Gott. Ich bringe mich und meinen Willen vor Gott, aber im Hintergrund steht immer Jesus, der für mich bittet, dein Wille geschehe. Und auch die Erfahrung, dass ich mich manchmal im Gebet von den Menschen verlassen fühle. Vielleicht kann ich das ja lernen, gerade in solchen Momenten die Ansprechbarkeit Gottes zu genießen. Unser Gott ist ein Gott, mit dem wir reden dürfen. Das ist nicht in allen Religionen so. Da hilft nur noch beten. Ist allerdings kein christlicher Satz. Er redet davon, dass wir das Leben ja eigentlich ganz gut im Griff haben und wenn wir es dann doch mal verlieren, da hilft nur noch Beten. Solche Rede nimmt nicht ernst, dass Beten eine Übung ist, in guten wie in schlechten Tagen. Kennen Sie Gottes Telefonnummer? Er hat eine Telefonnummer. 50 15. Psalm 50, Vers 15. Dort steht, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Ja, also auch wenn es uns gut geht, sollen wir zu Gott kommen, aber wenn es uns nicht gut geht, auch. Natürlich muss ich damit rechnen, dass meine Wege nicht Gottes Wege sind, dass er vielleicht Ziele und Ideen hat, die ich nicht verstehe, aber ich darf ihn immer noch darum bitten, dass ich lerne, ihn zu verstehen und ich darf mit ihm meine Gedanken und Bedenken mitteilen. Die Bibel ist voller Beispiele von Menschen, die Gottes Willen verändert oder beeinflusst haben, weil sie gebetet haben. Dieses Thema Gebet ist eigentlich unausschöpflich, weil uns in der Bibel so viele Beispiele gegeben sind, wann wir beten können, wie wir beten können. Genauso oft erzählt die Bibel allerdings auch von Menschen, die erkennen mussten, dass ihr Wille nicht Gottes Zielen entspricht. Wie so oft im Leben muss und darf ich mit allem rechnen, mit Gott, der sich bewegen lässt und mit Gottes Wegen, die ich nicht verstehe. Aber so oder so, er lässt es zu, dass ich mit ihm rede, mit ihm streite, mit ihm brülle, mit ihm stammle, mit ihm weine. Was kein gutes Gebet ist, ist das Gebet, in dem ich Gott vorschreiben will, was er machen soll und dann sage, lieber Gott, ich habe dir gesagt, was ich gerne hätte und jetzt mach mal. Das wird nicht funktionieren. Gott lässt sich zwar bitten, aber nicht einfordern. Zu jedem Gebet gehört auch ein entsprechendes Tun. So wie ich es am Anfang gesagt habe, Dietrich Bonhoeffer, der sagt, Beten und das gute Tun gehört zusammen zu einem Christen. Wer für die Ausbreitung des Evangeliums betet, muss auch selber angemessen verkündigen. Weise, freundlich und mit Salz gewürzt. Ne? Eure Rede sei allzeit freundlich und mit Salz gewürzt. So beschreibt es unser Brief. Ich muss deutlich wissen, was ich will. Nicht nur, wofür ich bete, auch was ich für die Erfüllung meiner Gebete tun möchte. Oft ist es so, dass das Gebet, wenn ich es bete und wenn ich es ausspreche, dass das Gebet mich und meine Sichtweise verändert. Vielleicht ist das schon die Antwort Gottes, die er mir schickt, dass ich mich selber wieder einstellen kann. So wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen, beide Menschen zwar in ihren Standpunkten bleiben lassen können, aber es verändert sich was zwischen diesen Menschen. Interessant ist in unserem Abschnitt, dass Paulus bzw. die Person, die hinter diesem Kolosserbrief steht, nicht so sehr um persönliche Befreiung bittet, obwohl er gefangen ist, sondern um Freiheit für das Wort, das laufen soll. Er bittet darum, betet beharrlich, damit ich das sagen kann, was Gott von mir will, dass ich die Chance habe, Gottes Wort zu verkündigen. Da ist einer, der kann mehr als ich. Er stellt sein persönliches Ergehen zurück hinter das Evangelium. Lieber will der den römischen Kerker aushalten, als zu ertragen, dass die Sache Jesu nicht weitergeht. Vergangene Woche haben wir die Geschichte gehört in der Predigt, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und singen und Gott preisen und es passiert ein Erdbeben und alle Schlösser im Gefängnis gehen auf und keiner läuft weg. Stellen wir sich das doch mal vor. Die Türen sind offen und keiner läuft weg. Warum haben sie das gemacht? Letztendlich kam dann der Gefängniswärter, der sich schon selbst umbringen wollte, und der kam dann zu Paulus und sagt, was muss ich tun, damit ich so einen Glauben habe wie ihr? Und genau das ist passiert, wie in dieser Predigtstelle. Paulus und Silas konnten das Wort weitergeben und der Gefängniswärter und seine ganze Familie hat sich taufen lassen. Beten ist ein bisschen wie Twittern. Ob es klug ist, unfertige Gedanken zu twittern oder zu posten, sei dahingestellt. Wir haben ja einige Beispiele auf dieser Welt, wo sowas bekannt wird. Aber mit Gott darf ich so reden, wie manche Menschen twittern, in unfertigen Gedanken und Sätzen, nicht zu Ende gedacht und gut gemeint. An einer anderen Stelle heißt es, Gott, du kennst meine Gedanken, ehe ich sie ausspreche. Gott sieht uns in uns rein und er weiß, was wir brauchen. Gerade eben haben wir gehört, Jesus sagt, ich weiß, dass mein Vater euch liebt. Mit Gott darf ich reden wie mit einem guten Freund. Er will mich verstehen, auch dann, wenn ich mich selbst nicht verstehe. Beten ist nicht das Aussteigen aus einer Wirklichkeit, sondern sich mit der Wirklichkeit vor Gott stellen. Im Gebet bietet Gott sich uns an und macht sich uns verfügbar. Wir müssen nur am Ball bleiben. Wir müssen diese Chance nutzen. Und dafür gibt es in diesem Kirchenjahr diesen Gott-Sonntag-Rogate, dass wir das nicht vergessen, beharrlich im Gebet zu bleiben. Und das wünsche ich uns in dieser Gemeinde, dass wir miteinander und füreinander vor Gott eintreten können. So spreche ich Amen. So soll es sein.